Alter. Und das dann ein Kapitel aus 2. Könige, Kapitel 5. Ein langes Kapitel. Ich will auch nicht alle Verse vorlesen. Ich möchte auch nicht jeden Vers da behandeln, sondern so ein paar Dinge kurz beleuchten. 2. Könige, Kapitel 5. Da werden uns 5 Personen kurz skizziert. Wir haben also 5 Gemälde oder 5 Bilder. 2 junge Menschen, 3 etwas ältere, ein Mädchen und 4 Männer. Einer, der nicht zum Volk Gottes gehört, und 4, die zumindest rein äußerlich zum Volk Gottes gehören. Und ich bin überzeugt, dass jeder von uns sich in einem dieser Personen heute Abend wiederfinden kann. Und ich hoffe auch wird. Das erste Bild, Vers 1. Naaman, der Heeroberste des Königs von Syrien, war ein großer Mann vor seinem Herrn angesehen, denn durch ihn hatte der Herr den Syrern Sieg gegeben, und der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Zweites Bild. Die Syrer waren in Streifscharen ausgezogen, hatten aus dem Land Israel ein Mädchen gefangen, weggeführt, und sie war vor der Frau Naamans. Sie sprach zu ihrer Herrin: Ach, wäre doch mein Herr vor dem Propheten, der zu Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz heilen. Naaman lässt sich einen Empfehlungsbrief mitgeben, kommt zum König von Israel. Und dann Vers 6 wird uns dann die dritte Person vorgestellt. Er brachte den Brief zu dem König von Israel, und er lautete also: Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, dass du ihn von seinem Aussatz heilst. Sie sah, als der König von Israel den Brief gelesen hat, zerreißt er seine Kleider und spricht: Bin ich Gott, um zu töten und um lebendig zu machen, dass dieser zu mir sendet, einen Mann von seinem Aussatz zu heilen? Aber für wahr, erkennt und seht, dass er einen Anlass an mir sucht. Viertes Bild. Es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, es hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte zum König und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen, und er soll sehen, dass ein Prophet in Israel ist. Und dann kommt Naaman mit seinen Rossen und Wagen und so weiter, und er bekommt die Botschaft: Geh hin, bade dich 7-mal im Jordan, so wird dein Fleisch wieder werden und wirst rein sein. Wir kennen die weitere Geschichte. Dann ab Vers 19, der Naaman wird geheilt. Da sprach Gehasi, das ist das fünfte Bild, die fünfte Person, der Knabe Elisas, des Mannes Gottes: Siehe, mein Herr hat Naaman, diesen Syrer, verschont, dass er nichts aus seiner Hand genommen hat, was er gebracht hat. So wahr Jehova lebt, wenn ich ihm nicht nachlaufe und etwas von ihm nehme. Und Gehasi eilte Naaman nach, und als Naaman sah, dass er ihm nachlief, sprang er von seinem Wagen herab ihm entgegen und sprach: Steht's wohl? Er sprach: Es steht wohl. Mein Herr sendet mich und lässt dir sagen: Siehe, eben sind vom Gebirge Ephraim 2 Knaben von den Söhnen der Propheten zu mir gekommen. Gib ihnen doch 1 Talent Silber und 2 Wechselkleider. Naaman sprach: Lass dir gefallen, nimm 2 Talente. Und er drang in ihn und band 2 Talente Silber in 2 Beutel und 2 Wechselkleider. Und er gab es 2 seiner Knaben, und sie trugen es vor ihm her. Als er bei den Hügel kam, nahm er es aus ihrer Hand und brachte es im Haus unter. Dann entließ er die Männer, und sie gingen weg. Er aber ging hinein und trat vor seinen Herrn, und da sprach Elisa zu ihm: Woher, Gehasi? Und er sprach: Dein Knecht ist weder dahin noch dorthin gegangen. Und er sprach zu ihm: Ging mein Herz nicht mit, als der Mann sich von seinem Wagen herab dir entgegenwandte? Ist es Zeit, Silber zu nehmen, Kleider, Olivenbäume, Weinberge, Kleinvieh, Rinder, Knechte, Mägde? So wird der Aussatz Naamans an dir haften und an deinem Samen ewiglich. Und er ging von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Das erste Bild, hier ein Mann, wir würden sagen, ein großer Mann, angesehen, Kriegsheld, geehrt, reich. Er hatte all das, wovon ein Mensch in dieser Welt träumt. Er war einer, der Sieg hatte, Erfolg hatte, dem äußerlich gesehen gar nichts fehlte. Wir würden sagen, ein großer Mann. Aber das ist so interessant, wie die Bibel da mit einem kleinen Nebensatz die Dinge in das richtige Licht rückt, da kommt dann praktisch so ein Gedankenstrich, aber aussätzlich. Nach außen hin, Ehrenzeichen und Orden, das war die Außenseite, aber in Wirklichkeit aussätzlich, dem Tode geweiht, keine Hoffnung. Viele Menschen kennen wir, die auch so aussehen. Nach außen hin Erfolg, strahlend, gesund scheinbar, viel Geld, geehrt. Und keiner ahnt, was sich heimlich im Herzen abspielt. Wie viele habe ich gesehen in Russland, da ist das so üblich, so ältere Herren, die in die Rente gehen, die haben die ganze Jacke voller Ordenzeichen, Lenin-Orden und was weiß ich, ganz bespickt mit so kleinen Abzeichen und stolzieren dann da durch die Straßen. Wie viele habe ich gesehen in den Gefängnissen? Wenn wir dann eine Effensation haben, dann kommen die meisten nur im Unterhemd oder noch nicht mal, haben dann nur eine Hose an und sind dann von oben bis unten tätowiert und lassen so ein bisschen die Muskeln spielen, markieren die großen Männer. Man weiß ganz genau, wenn die allein abends auf ihrer Hütte wieder sind, wenn der Schließer den Laden dicht gemacht hat, dann heulen sie das Kissen voll. Tagsüber stark, groß, selbstbewusst, die Außenseite. Aber in Wirklichkeit Hundeelend. Und vielleicht ist heute Abend hier auch solch einer, dem keiner das ansieht, wo auch alle denken, Kerl, wäre ich so einer wie der. Und keiner ahnt, was sich im Herzen abspielt. Niemand erkennt, wie einsam ich bin. Aber aussätzlich. Ein Mann sagte einmal, der Mensch ist nur das, was er im Dunkeln ist. Ungesehen von anderen. Wenn er allein ist, wenn er nicht beobachtet wird. Wie viele sind da, wie viele Menschen heute, denen man das nicht ansieht, aber die völlig verzweifelt sind, weil der Aussatz der Sünde, der Sinnlosigkeit ihr Leben zerfrisst. Und keiner ahnt das dunkle Geheimnis ihres Lebens. Sören Kierkegaard, ich habe öfter von ihm zitiert, Philosoph, Dichter, Theologe, ein brillanter Geist, als Student war er derjenige, der immer gefeiert wurde, wenn sie abends in der Wirtschaft der Studentenkneipe zusammen waren. Dann riss er die Witze und alle jubeln ihm zu. Und dann schreibt er in sein Tagebuch einmal, heute war ich wieder im Kreis der Studenten, der Geehrte und der Geachtete. Alle haben mir zugeprostet und ich, schreibt er, ich wäre am liebsten nach Hause gegangen. Und dann macht er einen Gedankenstrich und schreibt in Klammern, dieser Gedankenstrich, der müsste so lang sein wie der Radius der Erdkugel. Ich wäre am liebsten nach Hause gegangen und hätte mich erschossen. Niemand ahnte, was sich in seinem Herzen abspielt. Ist das dein Bild? Nach außen strahle man, aber im Innern verzweifelt. Kein Mensch ahnt es. Das zweite Bild, ein Mädchen. Wir würden sagen, sehr bedauernswert. Irgendwann waren die Syrer gekommen, hatten sie aus ihrer Heimat gerissen, mitgeschleppt. Wir können zwischen den Zeilen lesen, was sie alles erlebt hat. An furchtbaren Erfahrungen mit den Soldaten. Wie die verletzt worden ist. Und jetzt von der Heimat entrissen, dort bei den Syrern, den Feinden des Volkes Gottes, musste sie im Hause des Heerobersten, der gesiegt hat über Israel, dienen. Wir würden sagen, ein Mädchen, äußerlich gesehen, bedauernswert, erbärmlich. Und doch, wenn wir genau hingucken, wie beneidenswert. Wir lesen von ihr, dass sie im Hause Naamans diente. Und ich denke, sie hätte auch einen Grund gehabt, völlig verbittert zu sein. Ihre Lebensumstände zu beklagen. Und vielleicht ist das auch deine Situation, rein äußerlich gesehen. In Umständen, die nicht gut sind. missbraucht, ausgenutzt, unverstanden, einsam, unter Menschen, die Gott nicht kennen und Gott nicht lieben. Wie viel Grund zur Frustration, zur Bitterkeit, zur Enttäuschung. Und dann eines Tages verrät ihre Herrin, wahrscheinlich dadurch, dass dieses Mädchen vielleicht bei der täglichen Wäsche und so weiter etwas ahnte von dem dunklen Geheimnis ihres Herrn Naaman, vielleicht musste dann ihre Herrin ihr irgendwann einmal mitteilen, dass der Naaman aussätzig war. Keiner ahnte da was von. Wahrscheinlich hatte der Aussatz irgendwo leise angefangen. Er hatte lange versucht, diese Wunde, diese Stelle zu verbergen. Nur er und seine Frau wussten davon, dass sich diese unheimliche Krankheit weiter fraß, dass er ein todgeweihter Mann war. Nach außen hin, weiterhin strahlen. Aber welch eine entsetzliche Krankheit und welch ein entsetzliches Wissen. Irgendwann wird diese Krankheit offenbar werden für alle. Und dann kommt das Ende. Und dann hat dieses Mädchen diese Botschaft gehört, Naaman ist aussätzig, unheilbar krank. Wie hätten wir reagiert? Ich weiß, wie ich reagiert hätte. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Das geschieht ihm recht. Das ist die gerechte Hand Gottes. Von wegen hier Mädchen aus Israel wegführen und so behandeln. Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Das hat er davon. Das tut ihm recht. Aber wie reagiert dieses Mädchen? Ganz anders. Und ich wünsche, dass wir das in der Jüngerschule Jesu lernen. Wir, die wir denn Jesus kennen. In Umständen sind, die einen anderen bitter und fertig machen könnten. Da spricht dieses Mädchen ein wunderbares Wort. Ach. Und in diesem einen Wort, ach, wäre mein Herr doch in Samaria bei den Propheten. Der würde ihm vom Aussatz heilen. In diesem einen Wörtchen, ach, steht die ganze Liebe, das ganze Erbarmen eines Mädchens mit einem hoffnungslos verlorenen Mann. Dieses Mädchen sah diesen Naaman mit Augen der Liebe. Und all die finsteren Umstände hatten ihr diesen Blick der Liebe nicht trüben können. Ihr Lieben, wie sehen wir unsere Mitmenschen? Und gerade auch die, die uns hassen vielleicht, die uns das Leben schwer machen. Haben wir auch etwas von dem, was wir heute Morgen und auch gestern, vorgestern hörten, von diesem innerlichen Bewegtsein des Herrn Jesus? Wenn er die Menschen sah, da haben wir heute Morgen gehört, dass es ihn im Magen rumdrehte, es eingeweidete ihn, könnte man auch übersetzen. Die Not, die packte ihn so, dass er nicht mehr anders konnte. Oder Jesus, wir sehen ihn des Öfteren weinen über Jerusalem, weinen über den Tod, weinen über die Krankheiten, weinen über die Menschenmenge, die da war, wie eine Herdeschafe ohne Hirten. Haben wir auch solche Empfindungen der Liebe für unsere Mitmenschen? Können wir noch weinen über jemanden in unserer Nachbarschaft, oder Umgebung, aus unserem Kollegenkreis, der verloren ist? Ich denke an meinen Freund Alfons Böllert in Bayern. Auch ein hoffnungsloser Fall. Drogenhändler, Zuhälter, hatte ein paar Frauen, die für ihn arbeiteten. Alkohol und Tabletten haben sein Leben ruiniert. Aber er war immer auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und hatte irgendjemand mal gesagt, ja, was dir fehlt, ist eine Frau. Dann geht's dir besser. Und hat er irgendwo da in der Tanzveranstaltung eine Frau kennengelernt. Und dachte, jetzt habe ich es gepackt, jetzt wird mein Leben irgendwie sinnvoll und erfüllt. Aber nach ein paar Wochen wusste er, das ist es auch nicht. Und dann dachte er, vielleicht fehlen hier Kinder. Kinder müssen her. Die Kinder kamen, das erste und auch das zweite. Aber die Leere und die Sinnlosigkeit und die Sucht blieb. Und das war so schlimm, dass er manche Kuren mitmachen musste, dass die Ärzte ihn aus einem hoffnungslosen Fall abstempelten. und dieser Mann manchmal nicht ein noch aus wusste. Er verlor seine Arbeitsstellen. Er vertrank alles. Die Frau war bitter und sauer, drohte mit Scheidung. Und er ließ sich alles Mögliche einfallen, um seine Sucht irgendwie zu befriedigen. Und ab und zu, da sah man ihn dann am Grab seines Vaters, dort auf der Bank sitzen, in Gedanken versunken. Und alle Leute, die ihn beobachten, dachten, wie er doch seinen verstorbenen Vater betrauert, was für ein Sohn er doch ist. In Wirklichkeit hat er unter dem Grabstein seine Drogenapotheke. Die Mutter gab ihm ab und zu 5 Mark für ein paar Blumen für das Grab, die setzte er um in Tabletten und Alkohol und versteckte sie unter dem Grabstein. Ein furchtbares Leben. Und als er dann mal wieder von der Entziehungskur zurückkam und die Frau mit Scheidung drohte, es ging einfach nicht mehr weiter, da sagte er sich, was soll's. Kein Sinn im Leben, keine Perspektive mehr. Ich steige aus, ich werde mir das Leben nehmen. Er drehte sich einen Haken, er ging auf seinen Dachboden, schraubte ihn in den Balken, nahm einen Stuhl, einen Strick, er brauchte nicht allzu viel halten, er wog nicht mehr viel. Und dann hatte er eine Nacht, wo er nicht getrunken hat, auch keine Tabletten genommen hat, wo sein Kopf völlig klar war. Vielleicht weiß der eine oder andere etwas von den Empfindungen, auch keine Angst mehr vor dem Tod. Man ist so leer im Kopf, dass einem alles egal ist. Und dann nachts um 1-2 Uhr, als er damit rechnete, dass keiner mehr im Haus etwas hören könnte, alle am Schlafen waren, steigt er dann die Treppe hoch zum Dachboden, stellt sich auf den Stuhl, hängt seinen Kopf in die Schlinge, stößt den Stuhl weg, dann wird es Nacht um ihn. Und er ahnt nicht, dass ein 7-jähriger Junge etwas gehört hat, die Treppe raufsteigt und seinen Vater am Strick sieht und ihn da irgendwie raushilft. Notarzt kommt, er wacht im Krankenhaus auf. Er hat mal wieder Schwein gehabt und das Leben geht weiter. Dann sinkt er von Stufe zu Stufe, bis er schließlich betteln geht. Da ging dann durch die Straßen, auf die Marktplätze und dann guckt er immer so, bis er einen Menschen fand, der so ein bisschen barmherzig aussah. Und dann hat er ihn angehauen und hat ihn gefragt, ob er eine Mark oder 5 Mark hätte. Und dann ging er eines Tages mal wieder durch die Straßen und dann sieht er da so einen Herrn, da mit Brille, nett und freundlich. Und sagt er, der könnte sein, genau der. Und dann sagt er zu ihm, hör mal, hast du mal 5 Mark für mich? Dann sagt er, 5 Mark habe ich. Aber mit 5 Mark kommt man nicht weit. Erzähl mal was aus deinem Leben. Oh ja, das wollte er gerne tun. Und dann sagte dieser Mann, du, ich habe eigentlich Beziehungen zu jemand, der hat ziemlich viel. Und der könnte dir helfen. Und der reibt sich die Hände und sagt, dicker Fisch, goldener Tag heute, wunderbar. Und fängt an zu erzählen. Und erzählt sich auch so den ganzen Frust von der Seele. Und dann merkt er plötzlich, wie dieser Mann den Arm um ihn gelegt hat. Und dann guckt er sich ganz erschrocken um zu dem Mann. Und dann sieht er, wie den mit Tränen die Backen runterlaufen. Da fängt der Alfons an zu schreien und sagt, hör auf zu flennen! Sag mir lieber, wozu lebe ich überhaupt? Das ist das Letzte, was ich brauche. Da guckt der Mann ihn mit tränenden Augen an und sagt, wozu du lebst? Die Antwort auf diese Frage ist Jesus Christus. Der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und da fügt er noch ein paar Worte hinzu. Du brauchst Jesus. Da kriegt er die Wut und haut ab. Und will ihn nicht mehr sehen. In der Nacht, da macht er kein Auge zu, ihm gehen diese 3 Worte nach eines Menschen, der seinen Arm um ihn gelegt hatte und um ihn geweint hatte. Du brauchst Jesus. In den nächsten 2 Tagen, da sucht er so lange, bis er diesen Mann findet. Und er nimmt ihn dann zum Kreuz und zeigt ihm, wie der Jesus am Kreuz für seine Sünden gestorben ist. Dieser Alfons ist mit seiner Frau dann zum Glauben gekommen. Ist heute in Füssen und Umgebung, in den Wirtschaften und Kneipen ein Evangelist, der dort unter seinesgleichen versucht, Menschen zu Jesus zu führen. Warum? Weil einer da war, der seine Not sah, und der praktisch auch dieses Wörtchen aussprach, ach, würdest du doch meinen Herrn kennen? Ihr Lieben, können wir noch mitfühlen? Haben wir diese Augen der Liebe für unsere Mitmenschen? Was passiert dann? Sobald der Naaman das hört, dieses kurze Zeugnis, diesen einen Satz, da packt er seine Koffer und macht sich auf. Das ist meine Frage an uns alle. Wie glaubwürdig muss die als Angestellte gearbeitet und gelebt haben, dass sie nur einen Satz sprechen muss und ein Mann macht sich auf, um im Bilde zu sprechen, Jesus zu suchen? Wie treu wird sie ihre Arbeit getan haben, dass der Naaman wusste, wenn die etwas sagt, das stimmt hundertprozentig. Jemand sagte einmal, heute ist nicht mehr Glaube gefragt, sondern Glaubwürdigkeit ist gefragt. Wie leben wir am Arbeitsplatz? Wie erfüllen wir unsere Arbeit? Welches Zeugnis haben wir da? Unterstreicht unser täglicher Dienst unsere Worte, wenn wir über den Jesus sprechen? Oder machen die Menschen ihre Ohren zu, wenn sie uns sehen bei unserer Arbeit? Ich denke an den Matsuzaki. Ich habe schon von ihm erzählt, der japanische Evangelist. Er sah, dass eine Dorfbrücke, die über einen Fluss führte, beschädigt war. Es waren so Balken damals und die wurden mit Erde so ein bisschen ausgeglichen. Und dann fuhren die Karren da drüber und die wurden immer brüchiger. Schließlich war mitten in dieser Brücke ein Loch, das ziemlich gefährlich war, besonders wenn man abends oder nachts darüber fuhr. Und da keiner sich die Mühe machte zu reparieren, sagte er sich, dass er das wohl dann mal machen wollte. Und er nimmt sich dann Hammer und ein paar Nägel, stellt sich unter die Brücke, fängt er an zu montieren und zu klopfen und so weiter. Und auf der einen Seite beobachtet ihn ein Bauer, der hat gerade eine frohe Jauche hinten in seiner, so eine Jauchekarre mit. Und er denkt sich, das ist der Tag. Genau der. Der fährt über die Brücke. Genau wo er an der Stelle ist, wo unten der Matsuzaki am Hämmern ist. Da lässt er hinten die Luke öffnen. Und dann kriegt er so einen richtigen Guss Jauche über den Kopf. Und dann schüttelt er sich und will gerade losschimpfen, was dem einfällt, dem unverschämten Burschen da oben. Da kommt der zweite Guss. Da bleibt ihm praktisch im Hals stecken. Und dann weiß er, dass der Herr zu ihm gesprochen hat. Er betet im Stillen, Herr, verzeih mir, dass ich so reagiert habe. Er wäscht sich unten im Fluss und macht dann seine Arbeit weiter. Aber er ahnt nicht, dass ihn noch jemand anders beobachtet hat. Jahrelang später wird er mitten in der Nacht geweckt. Und da ruft eine Stimme, kommen Sie bitte ganz schnell, fragen Sie nicht viel. Draußen steht eine Sänfte bereit. Vier Träger, die im Alltempo in das Haus eines reichen Japaner laufen. Und dann hört er unterwegs die Botschaft, die Tochter des Hauses ist sterbenskrank und ihr letzter Wunsch war ein Gespräch mit Matsuzaki. Und er kommt dahin, sieht dieses sterbende Mädchen. Und dann erzählt sie, wie sie am Ufer gestanden hat und gesehen hat, wie Matsuzaki sich verhalten hat, als die Jauche über ihn kam. Und hat sie gesagt, dieser Mann, der sich so verhält, der muss ein Geheimnis mit sich herumschleppen. Das muss ich kennenlernen. Dann konnte er dieses Mädchen zum Herrn führen. Warum? Weil er in seinen Lebensumständen im Alltag durch seinen Lebenswandel zeigte, was ein Christ ist. Und wie glaubwürdig muss dieses Mädchen gelebt haben, dass ein Naaman sich aufmacht, eine weite Reise zu machen, weil dieses Mädchen dieses wunderbare Wort, ach, wäre doch ausgesprochen hat. Ich denke an die Elisabeth Smith, glaube ich, hieß sie. Junges Mädchen, hat den Herrn Jesus lieb gewonnen. England. Trat der Heilsarmee bei. Sah ihren Lebensauftrag darin, irgendwo in Indien, glaube in der Nähe vom Himalaya, das Evangelium zu verkündigen in einem der Bergdörfer. Sie versuchte ihren Dienst zu tun, aber sie kam nicht an. Sie wurde abgelehnt von der Bevölkerung. Sie versuchte alles, aber sie wurde einfach abgelehnt. Und dann kam plötzlich eine Frau mit ihrem Mann, der Mann mit schmerzverzerrtem Gesicht. Sie baten um Hilfe, der Mann schrie vor Schmerzen. Und dann sah sie, dass dieser Mann in einen Dorn getreten hatte, der durch den dicken Zeh gegangen war, ein riesiger Dorn. Sie konnten den nicht herausziehen und sie hatte wahnsinnige Schmerzen. Dann lief die Elisabeth zu ihrem Apothekerschrank. Da war zwar ein bisschen Vaseline drin und Mull, aber keine Zange. Was sollte sie da tun? Wisst ihr, was sie machte? Sie hatte keine Zange, aber sie hatte schöne Zähne. Sie beugte sich zu den Füßen des Mannes und zog dann mit ihren schönen weißen Zähnen diesen Dorn aus dem Zeh. Wisst ihr, was dann passierte? Dann sind die beiden gelaufen in ihr Dorf. Und am nächsten Abend kam das ganze Dorf zusammen, um zu hören, was diese Elisabeth zu sagen hat. Denn für einen Hindu sind die Füße der unreinste Teil des Körpers und ist der Mund der heiligste Teil. Dass ein Mädchen diesen heiligsten Teil des Körpers benutzt, um sich niederzubeugen zu dem schmutzigsten Teil des Körpers, zu dem verachtetsten, das hatten sie noch nie erlebt. Wie ist das möglich? Eine Tat eines Mädchens öffnet die Herzen von vielen Menschen für das Evangelium. Ihr Lieben, wie leben wir als Jünger Jesu an unserem Arbeitsplatz, in unserem Haus, mit unseren Nachbarn? Wie reagieren die, wenn wir sie einladen zu einer Evangelisation? Das dritte Bild. Ein mächtiger König, wie es scheint. Aber wie hilflos, wenn es darum geht, einen Aussätzigen zu heilen. Da kommt der Naaman mit diesem Empfehlungsbrief. Da steht drin, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, dass du ihn von seinem Aussatz heilst. Dieser König zerreißt seine Kleider und ruft dann, bin ich Gott, um zu töten, lebendig zu machen. Der hat kein Auge für die Not dieses Mannes. Er war ein Führer in Israel, einer, der Bescheid wissen musste, aber kein Herz für die Aussätzigen. Er hat im Grunde, und das wird hier deutlich, nur eine einzige Lebensangst und eine große Sorge, dass er seinen Thron festigen kann, auf dem er sitzt, und dass der ja nicht an zu wackeln fängt. Der sucht nur einen Anlass zum Streit, das ist alles. Und vielleicht bist du auch so einer, ein Führer, vielleicht in der Gemeinde, in der Versammlung, einer von den Ältesten. Du hast diesen Blick der Liebe für deine Mitmenschen verloren. Du hast nur noch ein Interesse, deine Position, deinen Posten als Älteste oder was auch immer zu festigen, dass daran keiner rütteln kann. Ist das deine einzige Sorge? Und wie viele Brüder haben ihr Herz für die Verlorenen wirklich verloren? Im Eifer um einen Platz unter dem Volk Gottes und sind unbrauchbar geworden, Menschen zu Jesus zu führen, weil sie machthungrig geworden sind. Ein mächtiger König, aber wie hilflos, wenn es darum geht, Menschen von ihrem Aussatz zu befreien. Vierte Bild. Elisa, der Mann Gottes. Wenn wir dieses Kapitel lesen, dann würden wir sagen, ein armer Mann. Aber wie königlich. Der hört davon und lässt dann dem König sagen, hör mal, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass sie doch zu mir kommen. Und er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Der König gibt die Botschaft weiter. Naaman macht sich auf den Weg. Wir lesen hier mit seinem Wagen, mit seinen Rossen, mit seinem ganzen Tross, mit seiner Begleitung. Ich sehe den Naaman, wie er angezogen ist, in seiner Staatsuniform, wie alle sich fein gemacht haben und wie er sich sicher diese Begegnung vorgestellt hat, in den schillerndsten Farben. Wir lesen gleich davon, was er so in seinem Herzen dachte. Und dann hält er da an dieser komischen kleinen Hütte, an diesem Holzhäuschen, und da fragt er auch seinen Führer, hör mal, ich wollte gern zu Elisa hin. Dann hat der Führer sich ja ähnlich geantwortet, wie bei dem Mann, der den Chapman besuchen wollte. Wir sind am Ziel. Dann hat der Naaman sich am Kopf gekratzt und hat gesagt, hier soll dieser Prophet wohnen, in dieser Hütte. Da hatte er seine Gedanken und hatte seine Vorstellungen. Jetzt würde sich die Tür öffnen, da würde einer da rauskommen, ein großer Mann, mit einem priesterlichen Gewand an, Hut am Kopf, begleitet von so zwei, drei Jungs, die so Weihrauch schwenken, und dann in diesem Nebel plötzlich auf ihn zukommt, vielleicht in Zungen redet, ihm die Hände auflegt, und er plötzlich ruht im Geist, oder was weiß ich. Er wartet auf Anbetungsmusik im Hintergrund, und jetzt muss irgendwas passieren. Er dachte, er will jetzt seine Hand nehmen und über die Stelle streichen. Und dann öffnet sich die Tür, da kommt dann so ein Bote und sagt, Tag, schönen Gruß vom Elisa, ich soll dir sagen, geh da unten zum Jordan und tauch dich siebenmal unter. Da war der fertig mit der Welt. Wir lesen hier in der Bibel, er stand auf im glühenden Zorn. Bin ich denn bescheuert? Hier in dieser elenden Kloake da, unsere Flüsse in Syrien, die sind wirklich noch anständig und sauber. Welchen Erwartungen kommst du zu den Christen, die dir helfen wollen? Wir haben für dich, der du aussätzlich bist, eigentlich auch nur eine Botschaft. Geh hin zum Kreuz und beuge dich, nicht siebenmal, beuge dich einmal vor Jesus Christus. Beuge dich vor dem, der verachtet ist. Wir haben heute Morgen gehört, den Griechen eine Torheit, den Juden ein Ärgernis. Und wie viele, als sie diese Botschaft gehört haben, sind dann auch weggegangen im glühenden Zorn. Das soll die Rettung sein? Ein Kreuz? Spottet Nietzsche. Dieses Elendzeichen? Ein Galgen? Als Symbol des Christentums? Aber dann kommen seine Knechte hinzu und irgendwie scheint dieser Nahemann doch irgendwie eine Persönlichkeit gewesen zu sein. Und sie reden ihn an, mein Vater, hätte der Prophet etwas Großes zu dir geredet, würdest du es nicht tun? Und dann lesen wir, wie dieser Nahemann diesen Gang macht. Und mancher von uns kann das sehr gut nachvollziehen, wird sich erinnern an seine Bekehrung. Er steht dort an diesem Jordan, an diesem Fluss. Ja, was muss er dann machen? Er muss seine Staatsuniform ausziehen. Weg damit. Jeder konnte seinen Aussatz sehen. Nichts mehr zu verbergen. Er unterschied sich nicht mehr von seinen Knechten. Ganz im Gegenteil. Und dann stand er da vor dieser Entscheidung. Soll ich oder soll ich nicht? Ich könnte ja wieder die Sachen anziehen und abhauen. Was wird die Bildzeitung sagen? Was wird das Fernsehen bringen, wenn die mich hier sehen? Da gibt er sich einen Ruck und steigt in den Jordan einmal rauf, runter, zweimal rauf, runter, dreimal, er spürt nichts. Und dann rechnet er sich aus, welche Blamage das ist, wenn er beim siebten Mal hochkommt und nichts ist passiert. Aber er geht den Weg bis zu Ende. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er war rein. Welch eine wunderbare Stunde in unserem Leben, als wir dem Wort Gottes gefolgt sind, den Weg gegangen sind zum Kreuz, uns vor Gott gedemütigt haben, unsere Schuld, unser kaputtes Leben nicht mehr vertuscht haben, es offenbart haben vor Gott und Menschen, und erfahren haben, dass der Jesus uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir können gut verstehen, dass dieser Mann sagt, ich erkenne, dass es auf der ganzen Erde keinen Gott gibt, als nur in Israel. Jetzt hat er den Wunsch, befreit von seinem Aussatz, diesem Mann Gottes ein Geschenk zu bringen. Nimm doch das Geschenk von mir. Und hier sehen wir, was ein Prophet Gottes ist. Er kann sagen, so wahr Jehova lebt, vor dessen Angesicht ich stehe. Und schenke der Jesus, dass wir alle Männer und Brüder und Schwestern werden, die vor Gott stehen. Und Männer, die vor Gott stehen, die kriechen nicht vor Menschen. Auf keinen Fall. Ein Mann, der vor Gottes Angesicht steht. Das zweite Kennzeichen, wenn ich es nehmen werde, niemals. Er drang in ihn, aber er weigerte sich. Männer, die vor Gott stehen, sind nicht zu kaufen und auch nicht zu bestechen. Dann noch einen Wunsch, wenn das so ist, dann gib mir doch einen Wagen Ehre mit. Ich möchte gerne Gott anbeten auf israelitischem Boden in meiner syrischen Heimat. Und dann hat er noch ein weiteres Problem und sagt, wenn ich jetzt nach Hause komme, da sind so manche Dinge, ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Meine Pflicht ist immer mit dem König da in den Tempel zu gehen, in den Arm zu stürzen. Was soll ich machen? Und wie viele, vielleicht auch unter uns, stehen vor diesen Fragen. Ich habe mich bekehrt, was nun? Was mache ich mit meinem Fußballverein? Was mache ich mit meinem Kompagnon? Was mache ich mit dieser und jener Angelegenheit? Irgendwie ist das ja nicht richtig, wenn ich dahin zurückgehe. Aber was soll ich tun? Und es ist doch schön, wie der Elisa hier eine wirklich neutestamentliche Antwort gibt. Er sagt ihm nicht, Schluss, aus, Konsequenzen ziehen, sondern er sagt dieses wunderbare Wort, ziehe hin, in Frieden. Mit anderen Worten, geh mit dem Herrn, bete über alles und sieh zu, dass der Friede Gottes dein Herz und dein Sinn regiert und du wirst alles richtig machen. Oh, welch eine herrliche Antwort hat dieser Mann Gottes dem Naaman mitgegeben. Und wenn die Geschichte recht hat, dann ist es wohl so gewesen, dass in der Zwischenzeit dieser Rimmon Krieg geführt hat, dass der Tempel zerstört wurde und er wahrscheinlich gar nicht mehr vor dieser Notwendigkeit stand, im Hause Rimmons mit diesem König zu gehen. Oh, wie wunderbar, wenn ein Mensch Vergebung der Sünden hat, in seine alte Umgebung zurückgehen kann mit dem Frieden Gottes. Und dann kommt das letzte Bild. Ein frommer Mann, würden Sie sagen, Gehasi, aber wie gottlos. Gehasi, der Knabe Elisas, des Mannes Gottes, jahrelang mit dem Mann Gottes Seite an Seite. Wir würden sagen, einer 2 Jahre lang mit Fred Colvin umhergezogen. Aber ihr Lieben, nicht der Umgang mit Menschen prägt uns und ist entscheidend, sondern der Umgang mit Gott. Auf der einen Seite ein Mädchen in gottloser Umgebung, aber welch ein Zeugnis, hier ein junger Mann, jahrelang wahrscheinlich in der Gegenwart des Mannes Gottes, doch wie gottlos. Sehen wir uns ihn an. Da sprach Gehasi. In dem Moment, wo Gott seine Gnade deutlich macht und er Augenzeuge ist, wie einer, würden wir sagen, aus der Sünde gerettet wird, da kriegt er, wie wir sagen, einen Rappel, da flippt er aus, da dreht er durch. Genau in der Situation fallen uns da neutestamentliche Parallelen ein. Da ist eine Maria, der hat ihr Herz geöffnet und diese eine Flasche zerbrochen, um ihre ganze Liebe zum Herrn Jesus unter Beweis zu stellen. Sie gießt es aus über das Haupt und über die Füße des Herrn Jesus. Das Haus wurde von dem Geruch der Salbe erfüllt. Da sprach Judas, du liebe Zeit nochmal diese Verschwendung. Was hätten wir damit machen können? Und das Johannesevangelium sagt er nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse trug. Und wie oft ist das geschehen, dass immer dann, wenn Gottes Gnade groß und deutlich wird, dass dann auch offenbar wird, was in anderen Herzen ist. Da sprach Gehasi, der Knabe Elisas, des Mannes Gottes, Siehe, mein Herr hat Naaman, diesen Syrer, verschont. Vergleicht mal die Sprache mit dem Mädchen. Ach, wäre mein Herr doch in Samaria bei den Propheten. Der würde ihn heilen. Und hier der Knabe Elisas, des Mannes Gottes, dieser Syrer. Hören wir nicht die Sprache des älteren Bruders in Lukas 15? Dieser, dein Sohn da, habe mit den Huren verschlungen. Hat er sich wahrscheinlich in seiner Fantasie vorgestellt. Die Bibel sagt da gar nichts von. Nicht mein Bruder. Dein Sohn. Mein Herr hat diesen Syrer verschont, dass er nichts aus seiner Hand genommen hat, was er gebracht hat. So war Jofa lebt. Und das ist ja wohl das Schrecklichste an dieser Geschichte. Irgendjemand sagte mal, die Sprache Kanaans kann auch ein Papagei lernen. So war Jofa lebt. Hatte noch einen frommen Spruch, mit der er seine Sünde einleitete. Allerdings die Unverfrorenheit dann noch hinzuzufügen, vor dessen Angesicht ich stehe, ja dann doch nicht besessen. Aber so war Jehova lebt, wenn ich nicht ihm nacheile und etwas von ihm nehme. Da denke ich an meine Jugend zurück. Und wenn ich das jetzt sage, dann könnte ich auch vor mir ausspucken, wenn ich daran zurückdenke, wie ich jahrelang jeden Diebstahl, und ich habe fast jeden Tag mein Vater bestohlen in der Drogerie, eingeleitet habe mit einem Gebet, Herr Jesus, gib, dass ich nicht erwischt werde. Und abends habe ich gebetet, Herr, verzeih mir, dass ich geklaut habe. So war Jehova lebt, hatte ich nie einen Zweifel dran, dass Gott lebt. Ich wusste auch, dass ich irgendwann mal vor ihnen Rechenschaft ablegen müsste, aber es hat mich überhaupt nicht gejuckt. Und weil ich ja so fromm erzogen war, zu beten, habe ich mich nicht gescheut, den Namen Gottes zu missbrauchen, um irgendwie dann auch noch meine Diebstähle und Sünden irgendwie fromm zu ummänteln. Und wie mancher mag hier unter uns sitzen, der mit einem Mädchen, vielleicht auch mit einer Schwester ins Bett gestiegen ist, bevor er noch gebetet hat. Und ich weiß, dass es so ist. Wie viele Sünden haben angefangen noch mit einem frommen Spruch, mit einer stillen Zeit in Anführungsstrichen. So war Jehova lebt. Ein Spruch, der ihn zum Zittern bringen müsste. Gott lebt, leitet seine Sünde ein, wenn ich nicht nachlaufe und etwas von ihm nehme. Die Bibel befiehlt uns zu fliehen. Der Habsucht, dem Götzendienst und der Hurerei. Hier ein Mann, der nachläuft, als er fliehen müsste. Wenn ich etwas von ihm nehme, er wollte nur etwas. Er war nicht zufrieden mit dem, was der Elisa ihm anbot. Ihm reichte nicht die Gemeinschaft mit seinem Herrn und die Erfahrungen auf diesem Weg. Er wollte doch noch so etwas von dem, was die Welt bietet, mitnehmen. Ist das auch in deinem Herzen? Auch als ein Knabe des Propheten? Vielleicht einer, der jahrelang in die Versammlung geht, um alles weiß, aber doch so schielt nach diesem Etwas von dieser Welt? Gehasi eilte Naaman nach. Als Naaman sah, dass ihm nachlief, sprang er vom Wagen herab, ihm entgegen und sagte, wie geht's? Alles klar? Dann sagt er, ja, es ist schon klar, aber wir haben Besuch gekriegt, so ein paar Knaben der Propheten sind gekommen und bitte, Elisa lässt dir sagen, gib uns doch ein Talent Silber und zwei Wechselkleider. Und der Naaman natürlich in seiner Einfalt, in seiner ersten Liebe und Freude, freut sich, dass er hier helfen kann und gibt ihm das Doppelte. Und da denke ich an manche Geschichte, auch an manche Geschichte der letzten Tage, die ich hier so mitbekommen habe, von jungen Gläubigen,
in der ersten Liebe zum Herrn standen, wo dann auch, wie es schien, gereifte Knaben des Propheten kamen, um etwas zu fordern. Man hat es gegeben, naiv, einfältig, ohne sich was beizudenken. Wie gut, dass Gott diesem Namen an die Augen verschlossen hat, für die Wirklichkeit, dass er nicht geahnt hat, was sich im Herzen dieses jungen Mannes abspielte. Das wurde die Sache natürlich peinlich, als der Nahmann noch zwei junge Männer mitschickte, die ihm die Sachen trugen. Der Gehasi, der war natürlich jetzt am Fiebern, wie mache ich das bloß, dass der Elisa das nicht sieht, und war ganz aufgeregt. Manche von uns kennen diese Situation. Er kommt einen Hügel rauf, da unten ist die Hütte vom Elisa, du liebe Zeit, und dann, ja, also kommt, ihr habt schon genug getragen und der Weg ist nicht mehr weit. Herzlichen Dank, bitte lasst die Sachen hier. Die verabschieden sich und dann nimmt er die Sachen und brachte es im Haus unter. Die Männer gehen weg. Versteckt und verscharrt vor Elisa, dem Mann Gottes. Was ist in deinen Schubladen? Was ist hinter deinen Büchern? Was ist unter deinem Kopfkissen? Und da wird uns auch eine Erinnerung wach an einen Mann im Alten Testament, Achan. Auch einer vom Volk Gottes. Sie hatten Jericho geschlagen. Gott hatte alles verbannt. Aber er hatte etwas gesehen. Diesen Mantel da aus Vinia, so eine goldene Stange, Wetzelkleider und Silber. Und er nahm es, es gelüstete ihn danach, er nahm es und er nahm es, versteckte es im Inneren seines Zeltes. Keiner ahnte etwas davon, außer wahrscheinlich seiner Frau und seinen Kindern. Da sieht man diesen Achan des Nachts, wenn alle anderen schlafen, wie er dann anfängt zu graben und für ein paar Minuten, für ein paar Sekunden sich zu erfreuen an diesen Dingen, die er dort verscharrt und versteckt hat. Hat er Freude daran gehabt? Hat er Gehasi Freude gehabt an all diesen Dingen, die er im Haus versteckt hat? Hast du jemals Freude gehabt an all den Dingen, die du von Gott versteckst, die du ihm nicht auslieferst, die dein Leben kaputt machen? Da kommt wieder etwas sehr Schönes. Das erinnert mich an das, was Fred heute Morgen sagte. Wie schwer ist es eigentlich, verloren zu gehen? Wie schwer ist es, Gott wegzulaufen? Da sagte Elisa zu ihm, Gehasi, woher kommst du? Woher, Gehasi? Eine Entscheidungsstunde in seinem Leben. Er hat die Möglichkeit zu bekennen. Er hat die Möglichkeit umzukehren. Den ganzen Mist dem Elisa auszubreiten und seine Torheit hier zu offenbaren. Denken wir an einen anderen Mann, an einen Judas, der auch das Geld liebte, der den Jesus trifft und der Jesus ihm sagt, mein Freund, wozu bist du gekommen? Auch noch einmal gebremst wird, auch noch einmal eine Möglichkeit hat, mein Freund, und wenn der Jesus sowas sagt, dann meint er das ernst. Da ist das nicht irgendwie so hingeredet. Wozu bist du gekommen? Mit welcher Absicht? Er hat die Möglichkeit, Buße zu tun. Aber der küsst ihn zärtlich und vielmals mit dem Verräterkuss und dann wird der Jesus gegriffen. Sie haben sich zum letzten Mal in die Augen geguckt, bis sie sich wahrscheinlich vor Gottes Thron noch einmal wiedersehen werden. Wie furchtbar diese Begegnung hier. Woher, Gehasi? Da gibt er eine Antwort, die wir auch alle ganz gut kennen. Wo warst du gewesen? Nirgendwo. Weder da noch dort. Was hast du heute gemacht? Nix. Er sprach zu ihm, ging mein Herz nicht mit. Und welch ein wunderbarer Mann Gottes. Er hatte Sorge um diesen Naaman. Sein Herz ging mit, als er sich da vom Pferd herabwandte, dem Gehasi, den Knaben des Propheten, zuwandte, dass er nur ja keinen Schaden nimmt. Dieser junge Gläubige, würden wir sagen, sein Herz ging mit. Ihr lieben Brüder und Schwestern, die ihr eine Verantwortung fühlt unter dem Volk Gottes, wie steht euer Herz? Geht euer Herz auch mit in der Sorge um die jungen Gläubigen, dass sie nicht zu Fall kommen, dass da kein Anstoß vor ihre Füße gelegt wird? Ging mein Herz nicht mit, als der Mann sich von seinem Wagen herab dir entgegenwandte? Und dann sagt er ihm einen wunderbaren Satz, den haben wir heute Morgen schon mal gehört, allerdings von einem Saul. Da geht es um Silber, um Kleider, Olivenbäume, Weinberge, Kleinvieh, Rinder, Knechte und Mägde. Das wird eingeleitet mit den Worten: Ist es jetzt Zeit, das auszunehmen? Gehasi, möchtest du jetzt in dieser Zeit es bequem haben? Möchtest du jetzt im Luxus leben, Geld haben? Möchtest du jetzt herrschen, Mächte und Knechte haben? Ist das jetzt die Zeit? Gehasi, überleg doch, in welcher Zeit wir leben. Wir haben jetzt in dieser Endzeit Israels die einmalige Möglichkeit, unserem Herrn zu dienen. Es wird mal eine Zeit kommen, da werden wir herrschen. Da werden wir Mächte und Knechte haben. Da werden wir die Olivenbäume haben. Aber ist es jetzt diese Zeit? Und dieser Mann Gottes, der hatte Einsicht in die Zeiten. Wie schön wäre das, ihr lieben Brüder und Schwestern, wenn wir das mitnehmen, mit in unseren Alltag als Jünger Jesu, dass wir diesen Männern aus Issachar gleichen, die Einblick hatten, um die Zeitverhältnisse richtig zu beurteilen, dass wir wissen, in welcher Welt wir leben, dass diese Frage mit uns geht: Ist das jetzt die Zeit, um Geld zu sammeln, um sich bequem zu machen in dieser Welt, um zu herrschen, um zu genießen? Es wird mal eine Zeit kommen, der Jesus sagt das, da wird er uns zu Tische bitten und dann wird er uns bedienen. Und dann werden wir ruhen, dann werden wir mit ihm herrschen. Und der Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist und der jetzt im Himmel für uns betet, uns dient, uns die Füße wäscht, er wird in Ewigkeit uns bedienen. Und wir haben nur eine ganz, ganz kurze Zeit, wo wir ihm dienen können, jetzt in dieser Zeit. Und ihr Lieben, welch eine Chance vertun wir, wenn wir diese kurze Zeit, die einzige Möglichkeit, unserem Herrn Jesus Freude zu machen, durch ein ihm wohlgefälliges Leben, wenn wir die vertun, um in dieser kurzen Zeit Gold, Silber, Mächte, Knechte, Weinberge, Olivenbäume für uns beanspruchen. Ist das jetzt die Zeit? Und welch ein wunderbares Wort. Wir denken da an Uriah. Er ahnte nichts davon, welch eine Sünde seine Frau David gefallen war. Er wurde geholt vom Schlachtfeld. David wollte um jeden Preis vertuschen, dass er der Vater von dem Kind war, was ihm entstehen war. Uriah sollte ganz schnell kommen, zu seiner Frau einkehren. Dann lesen wir, wie er sich beim David vorstellt. Der fragt sich nach seinem Wohlergehen und dann geht zu deiner Frau und bringt noch ein Geschenk hinter ihm her. Dann hat dieser Uriah eine wunderbare Antwort dem David gesagt, was den am nächsten Tag zur Rede stellt: Hör mal, warum bist du nicht zu deiner Frau gegangen? Warum hast du deine Füße nicht gewaschen? Warum hast du hier draußen mit meinen Knechten geschlafen, vor der Tür? Bist du nicht mehr ganz klar? Jetzt gebe ich dir eine Möglichkeit, Urlaub zu machen. Hast du gar keine Bedürfnisse und Empfindungen? Dann sagt der Uriah: Das Volk Gottes und die Lade Gottes wohnen draußen in Zelten. Und mein Herr Joab und die ganzen Krieger sind da draußen. Und ich sollte hingehen in mein Haus, um bei meiner Frau zu liegen und zu essen und zu trinken? So wahr mein Herr König lebt, wenn ich das tun würde. Dann rauft sich der David die Haare. Wie muss ihn das getroffen haben? Er, der den ganzen Tag oben auf dem Dach gewandelt war, während seine Kämpfer ihr Leben ließen in der Schlacht für den Herrn. Diese Treue dieses Mannes, diese Ergebenheit. Dann sagte Josef noch eines, Alkohol. Wenn ein Mann betrunken ist, dann tut er auch das, wozu er sich sonst nicht traut. Der wird doch nicht anders sein wie ich. Dann macht er ihn trunken. Dann lesen wir, selbst mit besoffenem Kopf, ging der Uriah nicht in sein Haus. Warum? Weil er wusste, was die Stunde geschlagen hatte. Das war nicht die Zeit, um zu genießen, um auszuruhen, sondern das war die Zeit, zu kämpfen, zu entbehren. Und er ging nicht in sein Haus hinab. Ihr Lieben, schenke der Jesus, dass wir diesen Blick haben für die Zeitverhältnisse, in der wir leben. Wir lesen hier von dem Gehasi, er ging von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Wie wird der Mann, der Gehasi, geflucht haben über das Silber, über diese Olivenbäume, die er in seinen Gedanken hatte, diese Wechselkleider, die er verscharrt hatte in seinem Haus. Aber es war zu spät. Der Aussatz Naamans haftet an ihm ewiglich und an seinen Nachkommen. Ein Knabe des Mannes Gottes. Viel Bibelkenntnis. Ein frommer Mann, aber doch gottlos. Möge der Jesus schenken, dass wir uns irgendwo in diesen Bildern wiedergefunden haben und uns wirklich vor dem Herrn fragen, was wir vor ihm versteckt haben und nicht ausgeliefert haben. Und dass wir wirklich einen Blick bekommen für die Zeit, in der wir leben und diese kurze Zeit, die der Herr uns schenkt, um ihm zu dienen, um mit ihm zu leiden, auskaufen zu seiner Ehre und Verherrlichung.